Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Ja, Anbetung. Anbetung, hast du schon gesagt, machen wir ja eigentlich jeden Sonntag, wenn wir Gott singen, wenn wir aufstehen. Manche heben die Hände, manche sitzen auch still da. Wir singen Lieder, wir beten. Und ich fange einfach direkt mit euch an, okay? Ich habe 3 Punkte für euch. Anbetung und das Universum. Anbetung und du. Und Anbetung ganzheitlich. Anbetung und das Universum. Anbetung und du. Anbetung ganzheitlich. Anbetung und das Universum. Ich steige gleich mal mit einer These ein. Anbetung stellt das Gleichgewicht im Universum wieder her. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, dass ihr denkt, unsere Welt ist irgendwie so ein bisschen aus den Fugen geraten. Unsere Welt ist irgendwie nicht so richtig in Balance. Und das hat natürlich viele Aspekte, die da eine Rolle spielen. Aber ich finde, dass ein wichtiger Aspekt davon mit Anbetung zu tun hat, beziehungsweise mit fehlender Anbetung. Im 5. Jahrhundert vor Christus hat der Philosoph Protagoras gesagt, oder man sagt, er hat gesagt, also andere haben ihn zitiert, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Und was er damit wahrscheinlich meinte, war, dass nur das wahr ist, nur das sein kann, was der Mensch begreifen und erfassen kann. Aber dieser Satz, der hat irgendwie verfangen. Dieser Satz hat irgendwie seinen Weg durch die Ideengeschichte gemacht und ist immer wieder aufgegriffen worden. Und er hat eine Bedeutung erlangt oder weitere Bedeutungen erlangt, wie der Mensch steht im Mittelpunkt, um den Menschen dreht sich alles. Und das hat man mal kollektiv verstanden, also das Volk oder die Menschheit als Ganzes oder die Familie ist wichtiger als alles andere. Oder, so wie ich das in unserer Kultur zurzeit wahrnehme, eher so individualistisch. Also du allein bist wichtig. Deine Wünsche sollst du dir erfüllen. Deine Karriere sollst du verfolgen. Niemand darf dir reinreden. Und ich will das jetzt auch nicht in Bausch und Bogen verteufeln. Manches daran ist gut. Dass wir Freiheit gewonnen haben von vielen auch schädlichen Autoritäten, das ist eine Errungenschaft, die wir auch unbedingt verteidigen sollten. Aber in dieser Absolutheit betet sich der Mensch eigentlich permanent selbst an. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Und das ist bei uns ganz tief kulturell verankert. So Begriffe wie Anbetung, Ehre, die sind ja so ein bisschen veraltet, die klingen so ein bisschen altbacken, jedenfalls für meine Ohren. Wir kennen Respekt, weil jemand was geleistet hat. Aber Ehre kennen wir weniger, weil jemand ist. Anbetung bedeutet, Gott zu ehren, das heißt, es bedeutet, Gott den Platz einzuräumen, der ihm gebührt. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal gefragt habt, ob Gott vielleicht so ein bisschen so eine problematische Persönlichkeit hat. Ist das nicht, würde man nicht jeden Menschen als egozentrisch nennen, der immer im Mittelpunkt stehen will oder der verlangt, dass man ihn anbetet, der sich stets für besser hält als alle anderen? Wenn du dich das schon mal gefragt hast, ob Gott vielleicht auch so eine etwas komische, narzisstische Persönlichkeit hat, dann bist du, glaube ich, der Wahrheit sehr auf der Spur. Weil das ist nämlich genau der Punkt. Es ist total unangemessen, wenn ein Mensch sich so positioniert. Und wenn du vielleicht einen Kollegen oder eine Kollegin hast oder einen Freund oder eine Freundin oder jemand in der Familie, der sich so positioniert und immer im Mittelpunkt stehen will und immer gefeiert werden will, dann weißt du, wovon ich rede. Weil Menschen eben immer begrenzt sind, weil Menschen immer auch Defizite haben. Sie sind eben nicht vollkommen, sie haben auch Fehler. Und deswegen ist es unangemessen, wenn ein Mensch sich anbeten lässt. Aber deswegen ist es auch genauso unangemessen, wenn Gott nicht angebetet wird. Es ist genauso schrecklich, wie wenn ein Mensch sich anbeten lässt. Es ist genauso daneben, wie wenn der Mensch sich selber anbetet, wenn Gott nicht angebetet wird. In Offenbarung 4, Vers 11 steht: Würdig bist du, Herr unser Gott, Herrlichkeit zu empfangen und Ehre und Macht. Denn du bist es, der die Welt erschaffen hat. Ich will versuchen, das zu erklären. Gott ist immer gut, er ist immer vollkommen ehrlich und er ist die Liebe in Person. Gott ist gut, weil er definiert, was gut ist. Gott ist der Maßstab jeder Ethik. An Gott muss sich alles Handeln, auch unser Handeln, messen. Und das heißt, was Gott tut, das ist gut per Definition. Ich weiß, das ist für uns nicht immer leicht zu akzeptieren, weil wir Gott auch nicht immer verstehen. Und es ist völlig okay, wenn wir damit strugglen. Aber am Ende des Tages bleibt Gott das Maß aller Dinge. Sonst wäre er nicht Gott. Gott ist immer absolut ehrlich und wahrhaftig. Warum? Weil niemand ihn beurteilt. Deswegen muss er nicht lügen. Er muss nichts beweisen. Menschen sagen uns hoffentlich manchmal auch die Wahrheit. Wenn wir einen guten Freund, eine gute Freundin haben, die uns auch mal beiseite nehmen und sagen: Du, ich muss dir mal ganz ehrlich was sagen. Aber selbst der beste Freund, selbst die beste Freundin wird irgendwo auch zögern, die ganze Wahrheit zu sagen. Denn man kann sich irren. Irren ist menschlich und da hat man natürlich Angst vor. Oder man hat auch Angst davor, die Freundschaft aufs Spiel zu setzen. Aber Gott ist ein absolut hundertprozentig wahrhaftiges und ehrliches Gegenüber. Weil er uns kennt, er weiß alles über uns und er irrt sich nicht. Und er liebt uns viel zu sehr, als zu heucheln oder zu schmeicheln. Und überhaupt Liebe. Gott ist die Liebe in Person. Das sagt die Bibel über Gott. Und das müsste er eigentlich nicht. Er müsste nicht die Liebe in Person sein, um Gott zu sein. Es reicht schon, wenn er allmächtig ist. Aber dieser Gott beweist seine Liebe uns gegenüber. Er erschafft uns. Er ruft uns überhaupt erst ins Leben. Er möchte uns, er will uns. Und er rettet uns. Er gibt alles dafür, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben, dass wir seine Liebe begreifen und uns Gegenliebe schenken lassen.
Danke.
Und darum gehört Gott geehrt. Und darum stellt Anbetung das Gleichgewicht im Universum wieder her. Weil wir hier einmal sagen, nicht der Mensch ist das Maß aller Dinge, sondern Gott, der Schöpfer, ist das Maß aller Dinge. Und darum geht es in der Anbetung nicht um dich und auch nicht um mich, sondern es geht um ihn in allererster Linie. Und ich sage euch ganz ehrlich, unsere Anbetungskultur, die wir leben, die wir in unserer Zeit, in unseren Gemeinden, in dieser Gemeinde auch leben, die macht es uns an diesem Punkt ein bisschen schwer. So sehr wir diese Anbetungskultur lieben, ich auch. Weil es sich sehr stark um das Erlebnis dreht. Es dreht sich sehr stark darum, dass wir etwas empfinden, dass es uns gut tut. Wir haben fette Musik, richtig gute Musik, finde ich jedenfalls. Sorry. Wir haben große Basslautsprecher, wir haben bunte Lichter auf der Bühne, wir haben das Bad in der Menge. Und mir hilft es immer, mir bewusst zu machen, dass Hillsong nicht die Anbetung erfunden hat. Und auch nicht die Outbreak Band. Sondern dass es über die ganze Kirchengeschichte hinweg ganz unterschiedliche Anbetungstraditionen, Anbetungskulturen gegeben hat, die sich zum Teil sehr von unserer unterschieden haben. Und auch heute, sag ich mal, Parallelwelten, parallele Anbetungskulturen in anderen Kirchen und Gemeinden da sind, die ganz anders sind als das, was wir leben und trotzdem Anbetung sind. Es geht in der Anbetung nicht darum, dass wir eine gute Zeit haben, sondern es geht darum, dass Gott eine gute Zeit hat. Es geht nicht darum, dass uns gedient ist, sondern dass wir ihm dienen, dass wir sein Herz erfreuen. Es geht nicht darum, dass wir seine Gegenwart erleben, sondern dass er unsere Gegenwart erlebt. Er ist sowieso da, aber wo sind wir? Und woran messen wir die Qualität einer Anbetungszeit? Woran messe die Qualität der Anbetungszeit heute, wenn ihr heute rausgeht? An dem, was in eurem Herzen geschehen ist oder an dem, wie es euch gelungen ist, euch auf Gott auszurichten und ihm vielleicht in ganz neuer Weise und vielleicht auch ganz überraschend eure Liebe auszudrücken. Ja, ihr merkt, das war mir mal ganz wichtig zu sagen. Es geht nicht in erster Linie um uns. Aber wie schön, Anbetung tut eben auch uns gut. Also, zweiter Punkt, Anbetung und du und ich. Und da könnte ich jetzt wirklich ganz lange drüber reden, deswegen muss ich mich ein bisschen beschränken. Und ich habe mir einfach zwei Aspekte rausgesucht, nämlich einmal Loben zieht nach oben und einmal die Verbindung zur Ewigkeit. Ich habe vorhin von meiner Bekannten und auch meinem Vorbild Marion Warrington erzählt und die hat das immer so ausgedrückt. Ich habe hier so eine kleine Grafik mitgebracht. Wenn wir um uns selbst kreisen, wenn wir nach innen gerichtet sind, dann wird es irgendwie eng. Dann gibt es da irgendwie nur noch uns und alles dreht sich nur um uns und wir werden auch blind für das, was um uns herum geschieht. Aber wenn wir den Blick von uns weg nach außen richten, dann gibt es eine neue Weite. Es gibt einen neuen Raum. Und letztlich weitet sich auch der Blick für andere Menschen. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Ich vermute nicht, dass, wenn ich sage, dass ich manchmal mit Verzweiflung und Depression zu kämpfen habe. Und für mich kann ich nur sagen, es ist für mich unglaublich hilfreich und wichtig, dankbar zu sein. Und zwar insbesondere Gott dankbar zu sein, ihn anzubeten, den Blick auf ihn zu richten. Und ich möchte euch bitten, dass wenn ich das jetzt so sage, dass ihr das nicht falsch versteht. Ich sage nicht, wenn du depressiv bist, dann mach doch einfach Lobpreis, dann geht es dir schon gleich besser. Das sage ich nicht, denn das funktioniert nicht meistens und manchmal macht es das Ganze nur noch schlimmer. Und außerdem ist es unehrlich und Gott hat kein Interesse daran, dass wir uns verbiegen. Vielleicht geht es dir heute so, vielleicht gibt es nur ein einziges Wort, das du heute mitflüstern könntest und kannst. Vielleicht kannst du auch einfach nur schweigend da sein und das ist Anbetung. Punkt. Aber auf die Dauer des Lebens gesehen, bin ich der Meinung, dass Anbetung etwas ist, was mich froh macht, was mir Freude gibt, was mir Sicherheit gibt, weil ich weiß, zu welchem Gott ich gehöre. Etwas, was mich erdet bei Gott und das sehr zu meinem Seelenfrieden beiträgt. Loben zieht nach oben. Psalm 16, 8 bis 11. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Er steht mir zu Rechten, so wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Auch mein Leib wird sicher wohnen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Tode lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Und ich habe noch so einen zweiten Punkt, die Verbindung zur Ewigkeit. Und diesen Punkt, den hätte ich euch vor 6 Wochen so noch nicht sagen können. Ich habe vor einigen Wochen das Privileg und auch die Aufgabe gehabt, meine Mutter beim Sterben zu begleiten. Und ich war so ungefähr anderthalb Tage ganz eng mit ihr zusammen in einem Zimmer. Und ich habe dabei natürlich über vieles nachgedacht. Das ist so ein Moment, wo man unglaublich, ja, nochmal ganz anders nachdenkt über vieles, ganz vieles. Das will ich euch jetzt auch alles gar nicht erzählen. Aber unter anderem habe ich tatsächlich auch über die heutige Predigt nachgedacht. Und mir ist dabei etwas klar geworden. Unser Leben ist voll mit Terminen, mit Aufgaben, mit Karriereschritten, mit Sorgen, mit Songs, mit Serien, die wir noch sehen wollen, mit Büchern, die wir noch lesen wollen, mit Beziehungen, mit Freunden, mit Feinden. Und Anbetung ist auch etwas, was da seinen Platz hat. Vielleicht sonntags für 20 Minuten nach der Predigt. Und wenn wir gut sind, dann vielleicht auch noch unter der Woche mal, dass wir uns bewusst machen, dass wir Gott dankbar sind, dass wir ihm danken. Aber mir ist bewusst geworden, eines Tages, da gehen wir alle durch eine Tür. Und vor dieser Tür lassen wir all das zurück. Alles. Alle Aufgaben, alle Sorgen, alle Freunde, alle Serien, alles. Wir nehmen da nichts mit. Und wir gehen durch diese Tür und auf der anderen Seite dieser Tür ist nur noch er. Und das Einzige, was uns dann noch zu tun bleibt, ist Anbetung. Alles andere ist draußen geblieben. Nur noch Anbetung. Das hat mir eine echte Gänsehaut gemacht. Und mir ist bewusst geworden, wenn wir hier sonntags zusammen sind oder wenn du unter der Woche Gott dankst, dann tun wir etwas, was in Ewigkeit das Einzige sein wird, was wir tun. Das tun wir heute schon. Das ist das Gleiche, ja? Es ist nichts anderes. Das, was wir heute tun, ist das, was in Ewigkeit das Einzige zählen wird, was wir jemals getan haben. Es gibt den kleinen Katechismus von Westminster, Westminster Shorter Catechism. Das ist so eine Art Glaubenskurs für Kinder aus dem 17. Jahrhundert aus England. Und der ist immer so Frage-Antwort-mäßig aufgebaut. Und die erste Frage und die erste Antwort aus diesem kleinen Katechismus, die wird sehr oft zitiert und ich tue es auch heute. Was ist vorrangig Sinn und Ziel des Menschen? Antwort: Sinn und Ziel des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und sich auf ewig an ihm zu erfreuen. Sinn und Ziel des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und sich auf ewig an ihm zu erfreuen. Und Jesus sagt in Johannes 4 über die neue Wirklichkeit, die er bringt. Also Jesus kommt, er bringt eine neue Wirklichkeit der Gottesbeziehung. Und er sagt, es kommt die Stunde und sie ist schon da, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn solche Anbeter will der Vater haben. Anbetung und die Ewigkeit. Und wenn das so ist, dass das eine der zentralen Berufungen ist, die auf unserem Leben als Menschen Gottes, als Geschöpfe Gottes liegt, dann will ich zum Schluss noch ein Bild weitergeben, das veranschaulicht, wie Anbetung ganzheitlich sein kann, wie sie das ganze Leben umfassen kann. Und ich nehme dieses Bild von John Frame. Das ist ein christlicher Ethiker und reformierter Theologe. Und er benutzt dieses Bild für die drei Perspektiven christlicher Ethik. Ich verwende es jetzt hier heute für die drei Perspektiven christlicher Anbetung, was ja letztlich auch ein Teilbereich von Ethik ist. Und das ist ein ganz einfaches Bild, das ist nämlich einfach ein Dreieck. Und ich habe das extra so ein bisschen gekippt, das Dreieck, um deutlich zu machen, es ist egal, was wo ist. Es gibt hier nichts, was irgendwie wichtiger ist als das andere. Es sind drei Perspektiven auf das eine. Gott sieht das Ganze, aber wir Menschen brauchen manchmal verschiedene Perspektiven, um eine Sache zu verstehen. Und jede Perspektive richtig verstanden, enthält eigentlich schon die anderen beiden. Also wenn wir von der einen Perspektive nicht auch zu den anderen beiden kommen, dann haben wir wahrscheinlich diese erste nicht richtig verstanden, wenn sie die anderen quasi ausschließt. Sie sind aufeinander bezogen und sie schließen sich gegenseitig ein. Die haben so fancy lateinische Namen, die braucht ihr euch aber überhaupt nicht merken. Ich habe hinterher geschrieben, was es bedeutet. Es gibt die normative Perspektive, also Denken, unsere Überzeugungen. Es gibt die existenzielle Perspektive, unser Erleben, unser Fühlen. Und es gibt die situative Perspektive, das ist unser Handeln, unser Tun. Und ich fange mal mit Erleben und Fühlen an, mit der existenziellen Perspektive. Ich habe vorhin schon angedeutet, dass unser Zeitgeist dazu führt, dass dieser Aspekt in der Gegenwart, nicht nur im Bereich Anbetung, sondern eigentlich überall, tendenziell eher überbetont wird. Wir sind alle Teil einer westlichen, spätmodernen Kultur, die versessen darauf ist, den Moment zu erleben. Nach besonderen, tiefgreifenden, tiefgehenden Erfahrungen zu suchen und auf keinen Fall irgendetwas Aufregendes zu verpassen. Ja, ihr kennt das, Fear of Missing Out. Und die eher skeptisch ist gegenüber Wahrheitsbehauptungen oder allgemein formulierten Glaubensaussagen. Und unsere Lobpreiskultur reflektiert das auch in bestimmter Weise oder in besonderem, in einer gewissen Weise, in einem gewissen Maß. Aber dennoch, das Gefühl, das innere Angerührtsein, das ist natürlich etwas, was unbedingt zur Anbetung dazugehört. Damit Anbetung nicht kalt wird oder eine Pflichtübung wird. Persönlich zu spüren, dass ich von Gott angenommen bin. Zu erleben, dass ich nicht allein bin in meinem Glauben, sondern in der Gemeinschaft, hier in der Christusgemeinde, mit vielen anderen Menschen zusammen Gott anbeten kann. Meine Gefühlswelt, die manchmal ja auch so ein bisschen Achterbahn fährt, wieder in Übereinstimmung zu bringen mit ihm. Zu lieben, was er liebt und zu hassen, was er hasst. Und innerlich immer wieder neu klar zu kriegen, was wirklich wichtig ist und was unwichtig ist. Psalm 63. Gott, mein Gott bist du, dich suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele. Nach dir schmachtet mein Fleisch wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser. Darum halte ich Ausschau nach dir im Heiligtum, zu sehen deine Macht und Herrlichkeit. Normative Perspektive, Denken und Überzeugung. Das hat für mich viel mit Sprache zu tun. Sprache ist für mich das Geschenk Gottes an uns, um ihn und seine Welt zu begreifen. Ja, Sprache ist das, womit wir die Welt fassen. Und Sprache ist auch das, womit wir Gott fassen, obwohl wir Gott nie ganz in Worte fassen können. Und trotzdem ist es sein Geschenk an uns, damit wir genau das tun. Der deutsche Astronom Johannes Kepler hat im 16. und 17. Jahrhundert gelebt, soll über seine Keplerschen Gesetze, also die Umlaufbahnen der Planeten, die er berechnet hat, gesagt haben, ich habe lediglich die Gedanken Gottes ihm nachgedacht. Ich habe lediglich Gottes Gedanken ihm nachgedacht. Und er meinte, das war tatsächlich die Astronomie, aber er war auch ein Anbeter, er war ein Christ. Und ich meine, das ist auch ein Anbetungsmotto. Gottes Wahrheit, Gottes Gedanken ergreifen, um über Gottes Sicht der Welt nachzudenken. Ich glaube, das ist ein Grund, warum ich auch manche alte Kirchenlieder sehr gerne mag, die manchmal längere Texte haben und mich mehr zum Nachdenken regen, als die kurzen Texte, die wir heute gerne singen. Anbetung, finde ich, ist auch eine Zeit, mein Denken zu nutzen, um Gott Komplimente zu machen, um mich gedanklich auf ihn auszurichten, mal alle anderen Gedanken auch beiseite zu legen und um mich neu in meiner Weltsicht, in meinem Weltbild ausrichten zu lassen. In Römer 12, Vers 2 steht, gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Denkens, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Dritte Perspektive, unser Handeln, unser Tun. Und das ist vielleicht die Perspektive, die noch am ehesten deutlich macht, dass Anbetung etwas Ganzheitliches ist, dass es eine Lebensberufung ist und nicht ein sonntägliches Ritual. Direkt ein Vers vor dem, den ich gerade vorgelesen habe, Römer 12,1 steht: Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, Kraft der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das heißt, Paulus definiert Gottesdienst hier so, wie wir leben oder als das, wie wir leben, wie wir im Alltag handeln. Es gibt, wie ich finde, einen ganz schrecklichen Text in der Bibel. Vielleicht nicht nur einen, aber den auf jeden Fall. Für mich ganz furchtbar. Im Propheten Amos. Gott lässt Amos sagen in Kapitel 5, ab Vers 21, ich hasse eure Feste. Ich verabscheue sie und kann eure Gottesdienstfeiern nicht riechen. Also da ist nicht irgendeine Party gemeint, sondern damit sind Gottesdienste gemeint. Wenn ihr mir Brandopfer darbringt, ich habe keinen Gefallen an euren Gaben und eure fetten Heilsopfer will ich nicht sehen. Klammer auf, damals bedeutete Gottesdienst Opfer, Klammer zu. Weg mit dem Lärm deiner Lieder. Dein Harfenspiel will ich nicht hören, sondern das Recht ströme wie Wasser, die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Die Kritik war, dass die Menschen sonntags la 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 gesungen haben und im Alltag andere Menschen unterdrückt haben. Gott sagte, eure Anbetung ist hohl und leer, wenn ihr nicht tatsächlich auch als Anbeter im Alltag lebt. Es gab einen französischen Karmelitermönch, den Bruder Laurentius. Geboren ist er 1614. Und er ist bekannt geworden durch eine Schrift, die er geschrieben hat, in der er beschreibt, wie er Anbetung versucht hat, im Alltag zu leben. Und ich will enden mit zwei Zitaten von ihm und ich lese jetzt einfach einen Abschnitt aus seinem Wikipedia-Artikel, weil ich finde, dass das sehr gut formuliert ist. Und zwei Zitate sind eingestreut. Und ich möchte uns danach einfach mal eine Minute oder zwei Stille gönnen. Ja, wo wir einfach einmal drüber nachdenken. Was nehmen wir für heute mit? Was könnte ich in meinen Alltag einbauen? Gott mehr anzubeten, mehr von dem zu tun, was eines Tages das Wichtigste sein wird oder sich als das Wichtigste erweisen wird, was ich je getan habe. Also ich lese vor. Sein Lebensmotiv war es, die beständige göttliche Gegenwart zu erspüren und zu erfahren. Bruder Lorenz wollte alle Tätigkeiten aus Liebe zu Gott verrichten und ihm zu Diensten sein. Er schreibt: Gott braucht nichts. Gott hat mich nur für sich geschaffen. Ich werde alles für alles geben und so leben, als gäbe es nur Gott und mich. Ich möchte nichts tun, was Gott missfällt. Ich möchte, dass alles, was ich tue, Gott gefällt. Darum werde ich alles, was ich zu tun habe, aus Liebe zu Gott machen. Dann heißt es weiter über ihn: So verblassten Selbstzweifel, Unsicherheit und Leiden, die er auch kannte. Nach dem Noviziat erhielt er die Aufgabe als Koch für die etwa 100 Personen des Klosters. Diese Tätigkeit übte er 15 Jahre lang aus, obwohl er sie nicht sonderlich mochte. Deshalb betete er vor, während und nach der Arbeit. Ein Gebet lautete: Mein Gott, da du bei mir bist und ich meinen Geist auf deine Anordnung hin äußeren Dingen zuwenden muss, bitte ich dich um die Gnade, während dieser Aufgabe bei dir bleiben zu können und dir Gesellschaft zu leisten. Damit alles zum Besten verläuft, mein Herr, arbeite bitte mit mir zusammen. Nimm meine Arbeit an und akzeptiere alle meine Zuneigung. Lass uns einen Moment still sein.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline in einem unserer Gottesdienste begrüßen zu dürfen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cgbs.hamburg. Wir freuen uns auf dich.